Und so kommen immer mehr Führungskräfte zu mir, die schon in frühen Jahren, also schon mit Anfang, Mitte 30, Magengeschwüre, Gicht, Rheuma, Herzinfarkt, Schlaganfall haben. Und anstatt sozusagen vorher schon die Vorboten zu erkennen und präventiv oder wie ich noch lieber sage, gesundheitsförderlich sich zu steuern, dass es gar nicht erst zu einer Erkrankung kommt, wo ich dann präventiv wirksam werden muss, um die Stressoren runterzufahren, treiben sozusagen viele viel zu lange dieses Spiel. Und das ist auch mir eben zweimal passiert. Und deshalb habe ich eben für mich entschieden, ich muss Dinge anders machen.
Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge von Geh mal in dich. Ich bin Sandra Megahed und freue mich, dass du heute mit dabei bist. Heute geht's ganz entspannt zu in dieser Podcast-Folge. Und daher freue ich mich ganz, ganz, ja, wirklich von Herzen, dass Ines Mikisek zu Gast ist. Hallo Ines, schön, dass du dabei bist.
Vielen Dank für die Einladung, Sandra. Ich freue mich, hier zu sein.
Wir teilen ja das Herzensthema Stressbewältigung, Entspannung, Gesundheit, worum sich ja auch hier ganz viel in dem Podcast dreht. Und zuletzt haben wir ja auch über das Thema Longevity, Langlebigkeit gesprochen mit Dr. Sperlich. Und das ist eine tolle Vertiefung, weil wir wollen heute nochmal uns das Thema Stress genauer anschauen. Ne? Das ist, glaube ich, ja so ein sehr inflationär genutzter Begriff überall und aber auch oft nicht so richtig fassbar. Ist es der Stress von innen, der Stress von außen? Ist es der Gute, der Schlechte, was auch immer? Wir wollen uns da einfach nochmal anschauen, was es wirklich auch an gesundheitlichen Auswirkungen haben kann. Und wie wir mit kleinen Veränderungen, mit kleinen Übungen im Alltag wirklich da präventiv was tun können. Das Ganze ist auch evidenzbasiert. Und zwar bin ich auf dich aufmerksam geworden, mal wieder durch ein Buch als Buchfan. Und zwar das Buch, ja, Bluthochdruck, wie man eben die Risiken für Schlaganfall, Herzinsuffizienz und Demenz senken kann, mit eben Bewegung, Ernährung und alternativen Methoden. Da bist du Co-Autorin, zusammen eben mit Professor Dr. Thomas Mengden, ein sehr anerkannter Kardiologe und Angiologe, der sich dem Thema auch leidenschaftlich widmet und was wirklich auch daher auch nochmal toll ist, weil er sehr viele Studien auch reinbringt. Es gibt aber noch ein anderes Buch, wo du mitgeschrieben hast, mitgewirkt hast, ist das Buch Bluthochdruck senken durch Yoga-Atmung. Und da wird auch schon unser roter Faden nochmal etwas klarer, etwas deutlicher, wo wir so auch den Schwerpunkt setzen oder ich sogar dann dieses 4-Wochen-Programm mitgemacht habe, das in dem Buch halt vorgestellt wird und ein bisschen da auch was einfließen lasse. Also wie habe ich das erlebt? Was hat sich verändert? Ich habe natürlich auch gemessen. Und fand das super, super spannend und eine sehr intensive Zeit, die ich auch jetzt, also die Übung auch weiter integriere. Kurz zu dir. Du bist, wie gesagt, Buchautorin, Gesundheitscoach für Führungskräfte, mal ganz kurz auf den Punkt gebracht. Dazu kannst du noch ein bisschen mehr erzählen und vom Hintergrund Wirtschaftspsychologin. Und wenn man auf deine Website geht, da sticht mir gleich diese Mission ins Auge und ich finde die, ja, die spiegelt ja auch deinen Lebenslauf dann so wieder. Und zwar eine Führungskultur zu entwickeln, die sowohl leistungsstark als auch menschlich und natürlich gesund ist. Ines, wie ist denn, ja, deine Geschichte und dein Hintergrund in Bezug auf dieses Buch Bluthochdruck, ne? Also, das kennen ja viele erstmal so, oh, da muss man erstmal das Problem haben. Aber wenn man ins Buch reinliest, erfährt man ja, oft weiß man gar nicht, dass man das Problem hat. Also wie bist du auf das Thema aufmerksam geworden?
Ja, also tatsächlich bin ich zu dem Thema Bluthochdruck auch so ein bisschen aus Zufall gekommen, aber das spiegelt, wie du schon gesagt hast, tatsächlich so auch meine eigene Lebensgeschichte wider. Auch Wirtschaftspsychologin bin ich erst auf einen zweiten Karriereweg auch geworden. Ich habe eigentlich mal International Management studiert und habe mich im Finanzwesen, also ich komme ja aus Frankfurt am Main, darum gekümmert, dass Finanzströme und Prozesse vor allem im Controlling und im Financial Accounting effizienter und effektiver ablaufen und war da immer sehr viel dabei, die Dinge zu optimieren und besser, schneller, effizienter zu machen, sodass die Organisation leistungsfähiger und leistungsstärker wird. Und habe dann selbst bei der Arbeit eben gemerkt, dass das zwar alles irgendwie gut ist, weil das besser funktioniert und man immer schneller dann irgendwie auch zum Ziel kommt, aber der Mensch eben dabei auf der Strecke geblieben ist. Und das ist mir zu dem Zeitpunkt das zweite Mal in meinem Leben passiert. Das erste Mal war das in meinem Studium gewesen, wo ich dann auch, also die Bachelor-Studiengänge, ich war der erste Jahrgang, wo damals so diese Umstellung von Diplom auf Bachelor war. Da wurde ja auch ganz, ganz viel zusammengedampft, um noch enger zu machen, um noch schneller fertig zu werden, Wissen noch komprimierter irgendwie zu vermitteln. Und das führt dann auch schnell dazu, dass man irgendwann auch an seine Grenzen kommt. Und das System, so wie das heute auch gestrickt ist, wo ganz, ganz viele Informationen reingepresst werden, wo ganz, ganz viele Anforderungen da sind, da ist es umso wichtiger, dass jeder für sich seine individuellen Grenzen erkennt, was ist möglich, was ist nicht möglich, was möchte ich, wo möchte ich meine Energie reingeben und wo setze ich selber meine Grenzen und sage Nein und gönne mir auch die Ruhe- und Erholungspausen, sodass ich dann auch überhaupt wieder leistungsstark und leistungsfähig bin. Ich stelle in meinen Workshops, die ich ganz gerne mit meinen Führungskräften mache, immer wieder die Frage, was denkt ihr denn, wie produktiv, wie viele Stunden produktiv könnt ihr denn am Tag sein? Und da wird die Zahl oft viel höher geschätzt, wie sie ist. Was für eine Vorstellung hast du, wie viele Stunden am Tag kann man produktiv arbeiten? Was denkst du?
Oh, gute Frage. Ja, 6 maximal, würde ich sagen, aber eher 4. Also aus meiner Entwicklung geht es auch immer weiter runter, sozusagen. Also probiere ich einfach mehr aus, ne? Wie man sich auch
Ja.
organisiert. Ja.
Ja,
Und
und die
was?
Antwort liegt genau in der Mitte. Es sind nämlich 5 durchschnittlich.
Gut
Genau,
geschätzt.
und wenn man diese 5 Stunden nimmt und stellt die eben neben das, was so ein normaler Arbeitsvertrag ist, der dann irgendwo zwischen 37 und 42 Stunden ist, je nachdem, wo man angestellt ist und wie man arbeitet und dann aber ja mit Führungskräften spricht, die ja in der Regel dann auch nicht die normale Arbeitszeit leisten, sondern deutlich mehr arbeiten und keine Pausen machen, also eher auf so eine durchschnittliche Arbeitszeit am Tag von 10 bis 11 Stunden kommen und dann auch noch mal am Wochenende was arbeiten und abends was arbeiten, dann ist relativ schnell klar, dass man da einfach über der individuellen Belastungsgrenze ist. Und das geht immer für eine Zeit lang gut, aber irgendwann klappt dann halt das System dann auch zusammen. Und so kommen immer mehr Führungskräfte zu mir, die schon in frühen Jahren, also schon mit Anfang, Mitte 30, Magengeschwüre, Gicht, Rheuma, Herzinfarkt, Schlaganfall haben. Und anstatt sozusagen vorher schon die Vorboten zu erkennen und präventiv oder wie ich noch lieber sage, gesundheitsförderlich sich zu steuern, dass es gar nicht erst zu einer Erkrankung kommt, wo ich dann präventiv wirksam werden muss, um die Stressoren runterzufahren, treiben sozusagen viele viel zu lange dieses Spiel. Und das ist auch mir eben zweimal passiert. Und deshalb habe ich eben für mich entschieden, ich muss Dinge anders machen. Und so bin ich eben dazu gekommen, dann auch nochmal Wirtschaftspsychologie zu studieren und habe dann für mich auch einen Arbeitsplatz gesucht, der genau diese zwei Facetten, die ja heute auch in meiner Mission drin stehen, nämlich sowohl leistungsstark zu sein, aber menschlich und damit auch gesund zu führen, zu verbinden. Und so einen Arbeitsplatz gab es nicht. Also was macht man? Man macht sich selbstständig. Ja, und so bin ich seit 2014. Bin ich selbstständig, habe meine eigene Unternehmensberatung mit dem Schwerpunkt Coaching für Führungskräfte und kümmere mich genau um diesen Zusammenhang. Und außer dass ich Coach und Buchautorin und Unternehmensberaterin bin, bin ich auch noch Yogalehrerin und habe auch mehrere Jahre Yogalehrer ausgebildet. Und das war auch die Schnittmenge, wo ich den Thomas kennengelernt habe, weil ich habe nämlich länger in Bad Homburg unterrichtet, Yoga, wo er ja auch herkommt, und er war einer meiner Yogaschüler gewesen. Und dann war er eines Tages, so ähnlich wie du, mal auf meiner Homepage gewesen und sprach mich dann an und sagte: Ines, du machst ja nicht nur Yoga, sondern offensichtlich arbeitest du auch viel wissenschaftlich. Ja, weil das Buch, was du genannt hast, das ist mein zweites und drittes Buch. Davor habe ich schon das Buch Evidenzbasiertes Management für gesundheitsförderliche Führung geschrieben. Und er meinte, das passt wunderbar zu dem, was er gerade davor hat. Und ob ich nicht Lust hätte, ihn da auf dieser Reise zu unterstützen. Und so kamen wir dann ins Gespräch. Und der erste Schnittpunkt war dann 2016 gewesen, wo wir zusammen erste Studien gemacht haben, wie das Thema Atmung und Bluthochdruck zusammenhängen. Ich hatte damals dann das Studienkonzept geschrieben und wir haben dann mit einigen Probanden dann eben Messungen durchgeführt, bestimmte Atemtechniken ausprobiert und geschaut, welchen Effekt das denn auf den Bluthochdruck hat, wenn ich eine bestimmte Atemtechnik anwende.
Ja, das ist spiegelt sich auch wirklich in dem Buch wieder, ne? Also ich habe ja doch jetzt doch einige Bücher gelesen und durchgearbeitet, auch für den Podcast und darüber hinaus. Und ja, was mir besonders gut gefällt, deswegen, es ist wirklich auch für jeden interessant, die erstmal natürlich die auch ja oft für uns sehr komplex wirkenden Zusammenhänge nochmal zu verstehen von null, ne? Wie hängt das Ganze miteinander zusammen? Atmung, Puls, Nervensystem, Bluthochdruck, was bedeuten die Werte? Denn aus meinem Bekannten- und auch familiären Kreis weiß ich, man wird halt dann eigentlich gut versorgt mit Medikamenten und der Info, so, das sind jetzt ihre Werte. Aber eigentlich muss man sich wirklich selber damit auch auseinandersetzen. Und es ist wichtig, es auch zu verstehen. Und das ist sehr, sehr gut gelungen. Und auf der anderen Seite wirklich sehr viel praktische Anteile. Und daher haben wir gesagt, starten wir jetzt auch, bevor wir tiefer einsteigen, das Thema, damit es nicht nur wieder theoretisch ist, direkt mit einer kleinen Übung aus dem Buch oder aus deiner Arbeit, die du zum Beispiel ja auch deinen Kunden und Klienten empfiehlst.
Ja, und das machen wir jetzt zusammen. Und die einfachste Übung ist eine kurze Bauchatmung, die jederzeit in seinen Alltag auch mit einbinden kann. Und dafür ist es erstmal immer gut, sich so ein bisschen zu strecken und zu recken, um so ein bisschen den Körper auch zu lockern, weil meistens sitzen wir ja relativ starr die ganze Zeit auf unseren Stühlen und haben vielleicht so ein bisschen Rücken und Schultern, vielleicht ein bisschen den Kopf auch hin und her drehen und dann vielleicht mal die Schultern zu den Ohren ziehen und dann einfach nach unten fallen zu lassen und so ein bisschen auszulockern und das gerne auch nochmal ein zweites Mal machen, die Schultern zu den Ohren ziehen und fallen zu lassen. Und dann würde ich die Hände einfach mal auf den Bauch legen. Die dürfen gerne so ein bisschen übereinander sein und die Augen schließen. Und wenn dann die Augen geschlossen sind, die Aufmerksamkeit nach innen richten. Also all das, was war und all das, was sein wird, für einen Moment vergessen und auszublenden und einfach hier in diesem Moment da sein zu dürfen. Und wenn man dann so nach innen spürt, dann zu spüren, wie man denn da gerade auf seinem Stuhl, auf seinem Bank, auf seinem Platz sitzt und vielleicht so ein bisschen leicht nach vorne und nach hinten sich austarieren, bis man gut mittig, die Yoga machen, kennen den Begriff der Sitzbeinhöcker sitzt. Vielleicht auch nochmal so ein bisschen nach links und rechts, sodass gleichmäßig die linke und die rechte Pobacke belastet sind. Scheitel, dass ich wie an so einer Perlenkette nach oben Richtung Decke oder die für das Glück haben, draußen zu sitzen, Richtung Himmel zu ziehen. Und dabei wird oft ganz automatisch der Atem schon so ein bisschen langsamer und ruhiger. Und genau dahin richten wir jetzt die Aufmerksamkeit, nämlich auf den Atem. Und spüren, wie dieser durch die Nase ein, durch die Nase wieder ausströmt. Und wenn er das nächste Mal einströmt, versuchen wir den Weg des Atems zu verfolgen und spüren, wie er über den Rachen, die Luftröhre in den Brustkorb fließt und auf umgekehrtem Wege wieder über die Luftröhre, den Rachen, über die Nase ausströmt. Und wenn er das nächste Mal durch die Nase einströmt, versuchen wir über den Rachen, Luftraum, den Brustkorb, ihn weiter nach unten zu schicken, bis in den Bauchraum, bis die Hände sich heben, weil unser Bauchraum sich ganz entspannt nach vorne wölben darf. Wir haben die Augen zu, niemand sieht uns. Und bei dem Ausatmen die Hände langsam wieder nach innen sinken, die Bauchdecke wieder flach wird und der Atem über den Brustkorb, die Luftröhre, den Rachen, die Nase wieder ausströmt. Einatmen durch die Nase, über den Brustkorb bis in den Bauchraum, bis sich die Hände heben ein. Und beim Ausatmen wird der Bauch wieder flach über den Brustkorb, den Rachen, die Nase aus. Und wenn ihr das noch so 2-3 Mal machen wollt, dann könnt ihr gedanklich auch gerne zählen. 1, Nase, 2, Rachen, 3, Brust und 4, Bauch. Und umgekehrt wieder wird der Bauch auf 4 flach. Brustraum, 3, 2, Rachen und 1, Nase. Ein letztes Mal, 1, 2, 3, 4 und 4, 3, 2 und 1. Und dann lasst die Hände gerne wieder in euren Schoß sinken. Spürt nochmal für einen kurzen Augenblick nach. Und öffnet dann langsam blinzelnd wieder eure Augen. Wie geht's dir jetzt, Sandra?
Ja, sehr entspannt, muss ich sagen. Es war interessant, weil ich wirklich gemerkt habe, wie sich die Atemfrequenz verändert hat. Also ohne, dass ich jetzt drüber nachgedacht habe, ich gemerkt, am Anfang habe ich doch, weil ich manchmal auch ein bisschen aufgeregt bin am Anfang, dass ich von meinem Podcast wird es und so weiter oder halt auch viel im Kopf war, dann gemerkt habe, wie ich auch dann langsamer geatmet habe und fand das jetzt auch sehr schön. Das kannte ich so noch nicht. Das mit dem Zählen und sich halt vorstellen, ne, wo der Atem sozusagen durchfließt, das fand ich jetzt auch eine sehr schöne Visualisierung nochmal. Sehr, sehr hilfreich. Ja, herrlich. Also könnte ich gleich nochmal machen. Und erinnert mich jetzt an das Programm, was ja auch in einem Buch vorgestellt ist. Und zwar, du hast ja vorher auch diese Stretching-Übung gemacht. Also es gibt auch so ein bisschen Mobilisierungsübungen, die sehr gut auch erklärt sind, die besonders wahrscheinlich auch nochmal für Leute geeignet sind, Vielsitzer, ne, wo wir doch auch viele dazu zählen, die jetzt vielleicht, wo die Bewegung ein bisschen kurz gekommen ist, um auch wieder sich ja einfach beweglicher zu machen und sich auch irgendwie vitaler zu fühlen und natürlich, dass der Atem dann auch besser fließen kann. Und bei dem Programm war es ja jetzt so, dass man es über 4 Wochen sich wirklich die Zeit nimmt, jeden Tag aufbauend von, ich glaube, es war 1 Minute oder relativ kurz eben, also es steht auch so gestaffelt, sich zu steigern bis hin dann nach den 4 Wochen auf 10 Minuten am Stück tiefe Atemzüge zu machen. Diese, wie du jetzt vorgestellt hast, vor allem basiert alles erstmal auf der Bauchatmung. Später, ja, füllt sich dann sozusagen auch noch der Brustkorb dazu. Aber die Bauchatmung ist ja schon Mehr hat man ja jetzt schon auch wieder gemerkt, und da hatten wir auch schon mal eine Folge dazu mit Nick Linder, der die Entspannungsmethode Relaqua anbietet mit Elementen aus dem Freediving, die ich ja auch gelernt habe. Der auch immer sagt, also bevor die runtergehen, erst nur Bauchatmung, ne, um sich wirklich runterzufahren. Und ja, es war wirklich erstaunlich. Ich habe dann gemessen, immer vor der Übung und nach der Übung. Und habe hier so meine Tabelle, die habe ich in mein schönes Bullet Journal eingetragen, weil das war da auch mal so, kann ich sehr empfehlen, Briggs, es mit einer Gewohnheit auch zu koppeln. Also zum Beispiel zu sagen, immer morgens, wenn ich jetzt sowieso meinen Tag plane oder nicht abends die Reflexion mache, ich habe es für mich gefunden, weil ich morgens noch andere Atemübungen mache, dass es abends eigentlich ein schöner, ja, Ausklang des Tages ist. Und dazu das Gefühl zu notieren. Also was hast du dann auch für ein Gefühl? Also ich habe es tatsächlich auch davor und danach gemacht. Und vom Gefühl her, weil das finde ich mal wichtig, dass man auch motiviert ist, habe ich gemerkt, es war immer so ein schönes Kribbeln im Körper. Also so wieder so eine Leichtigkeit. Ne? Das ist mir aufgefallen, immer so, als wird wirklich so auch diese Anspannung abfallen. Und es war wirklich spannend, sehr unterschiedlich eben, nicht immer gleich, aber doch schon, also mit, ja, mit dem fortlaufenden Programm ging es dann, das muss ich gerade nochmal hier schauen, ja, teilweise, also sagen wir mal von Beispiel, ne, ich hatte irgendwie gemessen, 122 zu 70 hatte ich gemessen, was ja auch schon relativ, ja, gut ist, ne? Also optimaler ist ja, wird ja gesagt, ne, sind 122 zu 80, liest man eben, und man kann aber in dem Buch noch ein bisschen mehr darüber erfahren. Auch im Zusammenhang natürlich mit Bewegung und Aktivitäten und Ruhezustand. Und der ist dann eben danach, war der dann zum Beispiel hier dann bei 108 zu, das kann ich es gerade nicht mehr genau lesen, aber ich glaube auch 68. Sowas hatte ich relativ oft, ne? Oder eben 100, 112 der obere Wert, dann ist mal der untere Wert dann runtergegangen, ist ja gleich geblieben. Aber es war immer, kann ich schon sagen, mindestens ja um 4 bis 5, teilweise sogar 15 bis 20, ging es dann runter nach diesen 10 Minuten, und das fand ich echt erstaunlich. Und hat dann noch, zeigt ja schon auf jeden Fall eine Wirkung direkt. Aber wie ist es jetzt für die Langzeitwirkung? Also wenn Menschen Bluthochdruck haben, sie wissen es jetzt, gehen wir einfach mal davon aus, es wurde irgendwie festgestellt, und die haben natürlich dann natürlich die Hoffnung, dass es sich auch langzeitig senkt und dass man, so wie Professor Mengden ja auch schreibt, teilweise sogar zu einer Reduzierung von schon verordneten Medikamenten kommen kann.
Ja.
Also habt ihr da auch, ja, es ist auch evidenzbasiert letztendlich über eine längere Zeit. Gibt es da Erfahrungswert auch vielleicht ja auch aus deinem Coaching oder aus der ganzen Zeit, wo du dich mit beschäftigst, dass sich auch langfristig jetzt der Bluthochdruck dann so stabilisiert in einem etwas unteren Bereich?
Ja. Also das ist ja genau das Schöne bei den Atemübungen, dass es nicht nur so ist, dass ich dann nach der Atemübung messen kann, dass der Bluthochdruck in vielen Fällen runtergeht. Wobei ich da ergänzend auch nochmal sagen möchte, dass es jetzt nicht das Ziel sein sollte, dass ich den Bluthochdruck jetzt runteratme, weil das ist genauso dieses Spannungsfeld, ne? Wenn ich mir während der Atemübung schon die ganze Zeit vornehme und jetzt hinterher ist hoffentlich der Wert besser und anders, dann wird genau das nämlich nicht passieren, sondern idealerweise mache ich die Übung der Übung willen. Und die wirkt ja auf so zwei Ebenen, nämlich das eine ist wirklich, den Körper mit mehr Sauerstoff zu versorgen, den Parasympathikus mehr anzuregen anstatt den Sympathikus. Aber das, was wirklich wichtig ist, ist in der Atemübung jetzt im Moment zu sein, weil der Stress entsteht ja nicht durch die Dinge, die wir gerade in dem Moment tun, sondern durch die Gedanken, die wir uns machen, was in der Vergangenheit alles schiefgelaufen ist oder was in der Zukunft an alles an potenziellen Risiken und Wahrscheinlichkeiten irgendwie noch auf uns zukommen wird. Und genau dieses jetzt hier im Moment zu sein und die Aufgabe, so wie sie ist, gerade so mit dem, was ich kann, gut zu erfüllen, wenn ich das sozusagen auch als Idee mit in den Alltag nehme und für andere Aufgaben, die ich tue, für andere Gespräche, die ich führe, für andere Tätigkeiten, die ich ausfülle, mache, dann ist es viel, viel, viel mehr wert, als 30 Minuten zu atmen, anstatt irgendwie nur 5 Minuten zu atmen, sondern die Haltung und das Mindset, das daraus entsteht. Und dann kann sich eben langfristig tatsächlich auch ein positiver Effekt entwickeln, der natürlich aber nach 4 Wochen keine 2 Jahre anhält, sondern halt grundsätzlich den Blutdruck senkt. Aber die Idee ist schon, dass ich eben die Maßnahmen, die mir helfen, auch langfristig als neues Muster auch mit integriere. Und das kann eben eine Atemübung sein. Und damit haben wir eben auch viele gute Erfahrungen gemacht, wobei wir jetzt noch keine hunderte Probanden hatten, um daraus jetzt einen wirklichen Effekt zu messen. Aber wer sich beispielsweise im ZDF die Folge anschaut, dort haben wir auch eine Patientin vorgestellt, die das schon länger macht und tolle Erfahrungswerte hat und dadurch auch Medikamente senken konnte. Thomas hat viele Klienten in seiner Praxis, die das schon länger machen und dadurch auch Medikamente einsparen konnten. Und bei mir ist es auch in der Familie so, jemand, der das Buch angewendet hat, die ganze Zeit 3 Medikamente zum Blutdruck senken einnehmen musste und jetzt nur noch 1 nehmen muss, weil er eben durch Gewichtsreduktion, mehr Bewegung und die Integration der Atemübungen durch eine gesündere Lebensweise, also sein Bluthochdruck, so im Griff hat, dass er eben nicht mehr so viel Medikamente braucht, wie das vorher der Fall.
Ja, gut, dass du es jetzt auch nochmal erwähnt hast. Natürlich die anderen Faktoren und dass es langfristig um eine Lebensstilveränderung geht und gehen muss. Wir haben es ja auch etwas provokant formuliert, dass Stress killt still. Das war auch von dir natürlich nochmal aus deiner ganzen Erfahrung ein Vorschlag, den ich dann auch erst nochmal drüber geschlafen dann auch gerne jetzt aufgenommen habe, weil gerade, es soll jetzt heute auch nicht nur um Bluthochdruck gehen, aber gerade das ist halt was leicht messbar ist und leicht erkennbar ein Warnzeichen sein kann darüber, wo wir vielleicht gerade stehen in unserem Leben. Du hast ja das Wort Stressoren schon erwähnt. Wir haben ja auf der einen Seite Stressoren und auf der anderen Seite gibt es aber auch Ressourcen, ne? Und das wäre jetzt die Atmung oder so eine kleine Übung schon, sagen wir mal, wenn die Situation gerade sich so anfühlt, umzuschalten. Und die Erfahrung habe ich eben auch gemacht, gerade seit letztem Jahr, wo ich mehr angefangen habe mit bewusster Atmung, wie schnell ich eine Wirkung merke, auch in dem Moment, wo ich es auch als Tool nutzen kann. Das ist so das eine, ne? Also ich weiß, ich habe dieses Tool der Atmung immer zur Verfügung, mich zu zentrieren, mich runterzufahren. Und das andere ist aber, dass ich ja vorbeugend auch was tue, auch dieser Aspekt nochmal Longevity, den wir da aufgegriffen haben. Lebensstilveränderung, ja, das ist natürlich ein Wort, das wahrscheinlich jedem so bewusst ist. Und Atmung wäre jetzt, das wäre so die kleinste, erste Sache, aber sehr wirkungsvolle Sache. Aus deiner Erfahrung, aus deiner Praxis jetzt mit den Führungskräften vor allem, was sind denn die häufigsten Stressoren, die ihnen begegnen und wie äußert sich das dann bei ihnen gesundheitlich oder auch in ihrer Lebensqualität?
Ja, du hast es ja eingangs auch schon gesagt, was ist denn Stress eigentlich überhaupt? Ist es der innere oder ist es der äußere? Da hat sich ja auch in der Stressforschung viel getan. Und heute geht man ja nach dem transaktionalen Stressmodell von Lazarus aus, dass es genau eine Kombination daraus ist. Irgendeine objektive Belastung trifft auf unseren Körper ein. Dann bewerte ich die und das ist schon die erste Möglichkeit, wie sich Stress eben verändern kann. Also rege ich mich auf, wenn ich im Stau stehe und irgendwie nicht vorwärts komme und irgendwie vielleicht potenziell zu spät zu meinem Termin komme oder gehe ich daran, dass ich sage, okay, ich kann jetzt eh nichts am Stau ändern. Du hast vorhin auch den Vortrag erwähnt, den du noch gesehen hast von Thomas und mir, den wir gemacht haben zum Tag des Bluthochdrucks. Und da ging es mir genau so. Also ich stand im Stau für eine Strecke, für die ich eigentlich 15 Minuten brauche, habe ich 80 Minuten gebraucht und ich war 2 Minuten vor Vortragsbeginn im Raum. Ich hatte noch kein Mikro an, ich wusste noch nicht, wo der Raum ist, wie ich mich orientiere, wo meine Unterlagen sind. Jetzt hätte mich das total stressen können. Aber ich wäre ja nicht schneller vorangekommen, wenn ich mich aufgeregt hätte, sondern wäre einfach nur noch ungeduldiger und aufgeregter irgendwie in den Vortrag gekommen und dann wäre das irgendwie gar nichts geworden. Und stattdessen habe ich genau diese Situation dann benutzt und habe die in den Vortrag eingebaut und darüber erzählt und jeder konnte genau nachvollziehen und nachempfinden, was ich da irgendwie tue. Habe im Radio noch meine Lieblingsmusik angemacht, habe noch ein bisschen gesungen und da bin ich dann mit einer positiven Stimmung da reingegangen, auch wenn die Rahmenbedingungen vielleicht nicht ideal waren. Also das ist immer so dieser erste Hebel, wenn dann ein Stressor auf uns eintrifft, wie bewerte ich den, sage ich, Ist der jetzt negativ, ist er positiv, ist er neutral oder ist es irrelevant und dementsprechend wird dann dieser objektive Stressor dann eben weiterverarbeitet. Und das, was bei den Führungskräften am häufigsten ist, ist tatsächlich die Anforderungsvielfalt und Menge. Also immer mehr Aufgaben prasseln auf die Führungskräfte ein. Es wird immer mehr und mehr, insbesondere auch diese ganzen administrativen Anforderungen, sind Checklisten über Checklisten auszufüllen, Kennzahlen zu erstellen, Anforderungen. Es gibt immer mehr Systeme, die irgendwie gemacht werden müssen, immer mehr Mitarbeiter, die irgendwie was wollen, Mitarbeiter, die unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie denn Führung überhaupt funktioniert, ein höherer Kostendruck, auch durch die wirtschaftliche und politische Lage und Führungskräfte haben das Gefühl, überhaupt keine Pause mehr machen zu können, den Überblick irgendwann auch zu verlieren und dafür sich so diesen Punkt zu finden, nicht für alles verantwortlich zu sein, sondern zu schauen, was kann ich denn wie am besten leisten, um meine Energie auch wirklich gut einzusetzen und nicht irgendwann umzufallen und gar nicht mehr das zu tun, was ich denn eigentlich gerne tun möchte. Und deshalb kann ich natürlich als zweites versuchen und zu überlegen, sind denn die Stressoren, die da täglich auf mich einprasseln, wirklich notwendig, dass die auf mich einprasseln oder kann ich die irgendwie eliminieren oder zumindest reduzieren. Also gibt es eine Möglichkeit, diesen vielen Dinge wie beispielsweise 100 E-Mails pro Tag, müssen die wirklich immer bei mir ankommen? Oder finde ich eine Regel, dass das eben weniger Informationen sind? Und da gibt es ja wirklich ganz einfache, auch technische Sachen über Filter, über Regeln, über Beantwortung durch KI oder gönne ich mir eine Assistentin, die für die E-Mail verantwortlich ist oder kommuniziere ich auch mit meinem Team in meiner Organisation, dass es eben nicht notwendig ist, dass ich bei allem auf CC gesetzt werde und zu allem irgendwie meinen Senf dazugeben muss oder gibt es für die E-Mails, die ich erhalte, eine Management-Zusammenfassung im ersten Satz, wo ich weiß, was ich damit tun kann. Und das sind dann Hebel, wo ich dann solche Anforderungen tatsächlich verändern kann. Und das dritte ist dann, dass überhaupt Stress entsteht, hat ja was damit zu tun, wie viele Ressourcen stehen mir zur Verfügung, damit dann aus der Belastung auch eine individuelle, subjektiv empfundene Beanspruchung wird. Und das ist der Bereich, wo ich am liebsten dann mit den Führungskräften arbeite, weil das ist das, wo sie am meisten Gestaltungsspielraum auch haben. Und dann geht es eben nicht darum, jeden Tag 2 Stunden durch den Wald spazieren zu gehen, sondern es sind wirklich diese individuellen kleinen Sachen, die sich wirklich gut im Alltag auch integrieren lassen. Und du hast es gerade schon so schön gesagt, Atmung, die habe ich halt immer dabei, das kann ich jederzeit machen, da brauche ich nichts dafür, das geht super, super schnell und einfach und hat einen super schönen Effekt und ich glaube, jeder hat es ja auch schon irgendwie gehört, ja, wenn du irgendwie auf der großen Bühne sprechen musst, dann atme 3-mal tief durch und wenn ich dann eben noch mal ein bisschen genauer weiß, wie ich am besten atme, dann hat es natürlich noch einen größeren Hebel und wirkt nicht nur, wenn ich irgendwie gleich auf der großen Bühne sprechen muss, sondern auch für das Mitarbeitergespräch, wenn ich mal wieder eine Excel-Tabelle mit 250 Zeilen auswerten muss oder was auch immer da gerade an Anforderungen gerade auf mich einprasselt.
Ja, da habe ich jetzt sehr viel Resonanz bei dem, was du gesagt hast. Zum einen, also diese Situation im Auto kenne ich ja auch. Und du hast in deinem Buch zwei Aspekte noch drin. Das eine ist, dass, also was hier zutrifft, auch es ist in meinem Einflussbereich, ne? Und wenn man sich da schon mal diese Frage stellt, den Gegencheck macht, nein, also ich kann jetzt halt nicht in dieser, ja, in diesem Stau, es gibt keine Möglichkeit, mein Auto kann nicht fliegen, ich auch nicht. Also ich merke auch, ich bin so jetzt niemand, der sich sowieso grundsätzlich viel geärgert hat, glaube ich, in meinem Leben. Aber doch hat man das ja irgendwie. Und ich merke seit letztem Jahr, seitdem ich wirklich die Atmung so bewusst integriert habe, kann ich auch leichter sowas durchbrechen, diese Muster durchbrechen. Und gerade jetzt auch nochmal diese 4 Wochen, wo ich es ja wirklich so auch sehr diszipliniert, ne, mit diesem Plan gemacht habe, das war schon irgendwie interessant, dass ich gemerkt habe, dass ich ja dieses Umstellen in vielleicht auch stressig wirkenden Situationen automatisch passiert immer mehr. Also dass ich dann eben nicht über den Kopf so, jetzt muss ich mal entspannt atmen, sondern dass mein Körper mir das signalisiert, es ist irgendwie, fühlt sich gerade unangenehm an und schon war ich bei der Bauchatmung. Und das finde ich toll, also dass man das auch nicht mehr als, jetzt muss ich das auch noch machen, was hatte ich jetzt eben auch Dr. Spierlich in der letzten Folge, wenn Patienten zu ihm kommen, jetzt muss ich auch noch irgendwie Krafttraining und er hat auch so schön auch humorvolle Beispiel aus seinem Leben. Er ist ja auch sehr beschäftigt, wie er diese kleinen Übungen integriert, indem er seine Kinder halt irgendwie hochstemmt zum Beispiel oder die Treppen nimmt. Und es muss nicht immer halt ja dann das der Personal Trainer und so weiter sein. Und das andere, woran ich jetzt auch noch gedacht habe, gerade beim Thema E-Mail, das Thema auch Nein sagen überhaupt, also alles, was von außen digital auf einen einprasselt, das ist natürlich heute schon nochmal enorm. Auch da sich immer zu fragen, wo kann ich selber die Grenzen setzen, wo kann ich diese technischen Möglichkeiten nochmal in meinem Sinne nutzen. Also nicht, dass die mich ständig kontrollieren, sondern ich kann ja auch viele Sachen anders einstellen, nutzen. Denke aber auch gerade an ein Gespräch, was ich kürzlich mit einer Führungskraft hatte, der ich auch erzählt habe, was ich mache mit der Wasserentspannung und dem Atmen und dem, das hört sich ja ganz toll an. Aber ja, was hilft mir das, wenn ich meine Atemübung mache und trotzdem schon wieder dieses Gefühl habe, ja, ich habe 200 Mails, ne, in meinem Postfach und ich komme einfach nicht nach. Und es gibt ja auch Studien, die beweisen, dass unsere Atmung uns bei E-Mail, also bei E-Mails, spricht man von so einer E-Mail-Apnoe oder so, dass man aufhört zu atmen tatsächlich, weil man so angespannt und gestresst ist. Also das, was du sagst, spiegelt sich, denke ich, auch gesellschaftlich bei allen wieder. Und was mich ziemlich jetzt so vorhin auch schockiert hat, als du mir sagst, dass du auch sehr junge Führungskräfte bei dir hast, die bei denen wirklich auch schon Schlimmes passiert ist. Was meinst du, was ist da der Hintergrund, dass gerade jetzt auch, wo man ja eigentlich immer hört, dass junge Menschen auch gesundheitsbewusst sind, Sinnorientierung, werteorientiert, dass die auch in diesen Strudel irgendwie reingezogen werden?
Ja, und gleichzeitig sind ja ganz viele, die inzwischen ja auch sagen, sie möchten gar keine Führungskraft mehr werden, weil sie ja genau schon irgendwie bei ihrer eigenen Führungskraft auch sehen, was da die Anforderungsvielfalt ist und die dann diesen Schritt gehen, oftmals die besonders, ich sag mal, verantwortungsbewussten Menschen sind, die all das genau irgendwie richtig und gut machen wollen und dann noch weniger sich von den Dingen abgrenzen, sondern immer mehr und mehr machen, weil sie ja das alles irgendwie bedienen wollen und dann eben dieses Nein sagen ihnen schwer fällt und das dann umgekehrt dazu führt mit der zunehmenden Anforderungsvielfalt, die da auf uns einprasselt, dass dann eben auch solche gesundheitlichen Risiken und Folgen auch schon in jungen Jahren tatsächlich auftreten. Und wenn man das noch dann damit kombiniert, dass unsere Ernährung ja immer leerer wird und nicht mehr die Vitamine mit sich bringt, die man eigentlich bräuchte, und uns die ganze Zeit durch die sozialen Medien vorgegaukelt wird, was man noch alles tun müsste oder wer man noch alles sein müsste, was dann einfach nochmal zusätzlichen Stress auslöst und es dann noch schwieriger wird, wirklich bei sich zu bleiben und wirklich zu spüren, was brauche ich denn jetzt eigentlich? Was brauche ich eigentlich an Erholung? Was brauche ich eigentlich an Ernährung? Was brauche ich eigentlich an sozialem Kontakt? Was ja auch ein ganz, ganz wichtiger Gesundheitsfaktor ist, der bei so vielen auch vergessen wird. Also inzwischen ist es ja zumindest irgendwie gesellschaftlich schon fast jedem klar, dass Gesundheit nicht nur was Körperliches, sondern auch was Mentales ist. Aber der dritte Faktor, der ja auch schon 1946 von der WHO definiert wurde, ist ja das Thema Soziales. Und während man ja lange gesagt hat, dass Sitzen das neue Rauchen ist, ist es ja inzwischen so, dass Einsamkeit das neue Rauchen ist. Und gerade Führungskräfte hatten wir gestern gerade auch wieder in dem Workshop zu dem Thema Führungsqualitäten. Führung macht einsam. Das ist so ein Glaubenssatz, den viele immer noch haben und wo ja durchaus ja auch ein wahrer Kern dran ist, weil als Führungskraft kann ich eben nicht alles teilen. Da bin ich auch, wenn ich mich gut mit meinem Team verstehe, da gibt es einfach Komponenten und Dinge, die ich eben nicht so teilen kann und Teil der Gruppe sein kann. Und das macht eben was mit den Menschen. Und wenn man dann am Feierabend dann auch nur noch auf der Couch sitzt und Netflix guckt, anstatt wie früher irgendwie in eine Kneipe zu gehen oder Gesellschaftsspiele zu spielen oder irgendwie im Verein zu sein und seinem Hobby nachzugehen, dann sind das alles Risikofaktoren, die in Summe dann eben zu dem Ergebnis führen können.
Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also das eine ist natürlich dieses Thema Führung und Einsamkeit, vielleicht auch gerade jetzt bei der Generation, die jetzt ja natürlich auch mehr so geprägt ist. Na, wir hatten ja auch die lange Corona-Zeit, die hat uns natürlich auch, finde ich, insgesamt sehr verändert. Das ist eher schon, man sich manchmal zwingen muss, Kontakt zu suchen. Ne? Das ist nicht mehr ganz so selbstverständlich, Spontanität und solche Dinge. Und ja, ich, das, wie gesagt, war ja auch in einem Gespräch mit Herrn Spärlich, dieses nochmal auch Gemeinschaft und Sinn, zusammen kochen, Essen zubereiten. Wollte ich auch noch erwähnen, dass das ja gleichzeitig auch noch ein Rezeptbuch ist. Da sind dann schon Rezepte drin, die, ich glaube, eins habe ich schon mal getestet, das war sehr lecker. so eine Pfanne, Gemüsepfanne. Also alles sehr das, was uns komplex erscheint, eigentlich von den ganzen Zusammenhängen, finde ich, ist sehr, sehr gut runtergebrochen und dann halt mit diesen konkreten Tipps. Ich finde ja immer ganz toll Beispiele, also so konkretes Beispiel, vielleicht auch, weil du sagst, du hast ja eben überwiegend Führungskräfte, die du begleitest, von jemandem, dem das gut gelungen ist, mit diesen kleinen Veränderungen, ja, langfristig, ja, für sich dann gesünderen, also gesündere Selbstführung und dadurch auch eine gesündere Führung zu entwickeln. Fällt dir da spontan ein Beispiel ein, was dich auch selber sehr berührt hat?
Ja, am Ende geht es ja viel darum, dass die ich begleite, dann ihren eigenen Weg finden. Also da ist mir beispielsweise eine Führungskraft im Kopf, die lange sich mitgehadert hat, ob sie den nächsten Schritt gehen soll und Teil der Geschäftsführung werden soll und da sich lange damit auseinandergesetzt hat und das dann gemacht hat, aber irgendwie so aus einer Not heraus und dann aber ein halbes Jahr später gemerkt hat, was denn eigentlich ihr Ziel und ihr Weg ist und jetzt da total glücklich ist und eine andere Ausstrahlung und ein anderes Selbstverständnis dadurch entwickelt hat. Oder ich habe eine begleitet, die da ging es gar nicht so sehr um die Arbeitsthemen, auch wenn sie Führungskraft und Projektleiterin war, die sehr damit gehadert hat, dass sie ein kleines Kind hat und sich immer wieder mit ihrem Mann auseinandersetzt und so gar nicht richtig weiß, wie die Balance ist. Und eigentlich findet sie ja Kinder toll, aber sie weiß nicht, ob ein zweites Kind her soll. Und dann ein Jahr später sich total gefreut hat, dass sie jetzt Nachwuchs bekommen hat und für sich jetzt sortiert hat, was denn eigentlich wirklich wichtig ist und da wieder in ihrer Kraft und in ihrer Mitte ist. Und da dann immer wieder herauszufinden, was sind denn genau die kleinen Dinge, die da helfen, weil es geht eben nicht darum, so wie du schon sagst, die große Veränderung zu machen, sondern für sich so kleine Routinen einzubauen, wo man sich selber wieder neu kennenlernt und sich selber wieder spüren lernt, weil es ist eben nicht für alle gut, morgens um 5 aufzustehen und dann irgendwie seine Routinen da durchzuballern, um irgendwie den Tag hinzubekommen oder dreimal in der Woche joggen zu gehen, sondern da das ist sehr, sehr individuell und den Klienten dabei individuell halt zu unterstützen, für sich herauszufinden, was tut mir denn gut und dann diese Veränderung in der Ausstrahlung und diesem lebendigen Ausdruck dann zu spüren, das ist das, was ich dann total genial finde.
Ja, und du strahlst ja auch selber so dabei, weil das ja auch was mit dir macht und dich auch motiviert, ja, auch diese sehr wichtige Zielgruppe vor allem ja zu begleiten für natürlich auch eine gesellschaftliche Veränderung, weil wir brauchen natürlich auch starke Führungskräfte mit einer guten Selbstfürsorge, was du jetzt ja auch beschrieben hast. Mir gefällt es sehr gut, dass du sagst, eben dieses Ausprobieren und sich besser kennenlernen und seinen Weg zu finden als das standardisierte Vorgehen, was uns natürlich sehr viel in sozialen Medien dann auch immer entgegenprallt von denen, die halt schon, ne, um 5 oder was weiß ich, halt auch schon auf dem Weg im Fitnessstudio sind und alles immer perfekt ist. Und wir wissen aber, ja, wie schwer es für alle, ne, ob du Solo-Selbstständiger bist, angestellt. Wir haben halt einfach verschiedene Rollen im Leben, das darf man nicht vergessen. Aber die erste, die wichtigste ist immer mit uns selbst. Und das heißt eben, so wie du es dann angehst in deiner Arbeit, und wie es auch in dem Buch sehr gut zum Ausdruck kommt mit Professor Mengden, wirklich dieser ganzheitliche Ansatz, ne, der natürlich über, ne, alles verbindet, ne, die Körper, Geist und natürlich der soziale Aspekt, den wir nicht unterschätzen dürfen. Also es ist so viel drin. Ich wollte noch genau was auch erwähnen, was ich sehr hilfreich finde, gerade für Menschen, die sagen, ja, wie mache ich das denn jetzt auch? Wie integriere ich meine Bewegung, meinen Sport? Dass es da auch so eine Tabelle gibt, wo ich dann einfach auch ein Gefühl dafür kriege, ne, letztendlich, wie kann ich das mal zusammenstellen, wie viel Energieverbrauch ist mit welcher Sportart, also nicht nur Sportart, sondern mit jeder Bewegungsform verbunden. Thema Gartenarbeit, ne, weil viele dann sagen, das ist ja auch schön, aber es ist auch natürlich wichtig, dass wir uns auch herausfordern körperlich, gerade auch im Hinblick auf das Thema Blutdruckregulierung. Aber auch sonst natürlich mental merkt es ja jeder. Und da finde ich das toll, weil dann so eine Tabelle ist, wo man so ein bisschen sehen, wie ist da die Intensität, ne? Und sich dann selber mal auch trauen und nicht sagen, ich brauche unbedingt jetzt einen Trainingsplan von ChatGPT oder so, sondern selber seinen Körper einfach besser kennenlernen und was einem gut tut. Ja, jetzt hätte ich ja gesagt, noch eine kleine Atemübung, aber wir sind ja jetzt schon ziemlich, ziemlich viel heute schon reingepackt. Aber vielleicht hast du irgendwie, was du noch mitgeben möchtest, unseren Hörern und Hörerinnen, egal ob Führungskraft, Schüler oder Rentner, ist mir immer wichtig, dass jeder hier angesprochen ist, weil wir sind ja alle irgendwo Führungskräfte und haben alle irgendwo eine Verantwortung in unserem Leben. Gerade auch an Eltern gerne richtig, das immer. Wir sind alle, haben halt auch oft diese Last und es ist schön, wenn wir uns mal ein bisschen davon frei machen können.
Ja, weil jeder führt genau mindestens eine Person im Leben, nämlich sich selbst. Ja. Und ja. Wenn man das nochmal zum organisationalen Kontext vergleicht, also da reden ja ganz viele immer so davon, wir müssen eine Lernkultur etablieren und es ist okay, wenn man irgendwie Fehler macht und lass uns doch da draus lernen. Und es ist auch für jeden Einzelnen wichtig. Und ich glaube, das ist vielleicht ein schöner Abschluss, wenn man natürlich neue Routinen etablieren möchte, die über eine Zeit lang irgendwie verfestigen sollte. Deshalb eben auch die Idee des 4-Wochen-Programm, weil es James Clear ja auch in seinem Buch, die 1%-Methode, sagt, man muss mindestens 66 Mal etwas in Folge machen, bis es ein neues Muster sich auch etabliert. Aber ich finde, bei dem Thema Stress ist es einfach auch wichtig, wenn es mal nicht geklappt hat und wenn ich es mal nicht gemacht habe, dann auch nicht sich irgendwie zu ärgern und zu rügen, sondern zu sagen, okay, heute war es eben nicht dran, heute war was anderes dran und ich habe halt auf meinen Körper gehört und manchmal gehört eben auch dazu, wenn ich darauf höre und es passt nicht, das dann auch auf die Seite zu legen und dann einfach liebevoll und entspannt mit sich zu sein und zu sagen, ah, okay, heute nicht, aber dafür war ich einfach gut zu mir und habe dafür einfach mir mal 5 Minuten die Sonne ins Gesicht scheinen lassen oder dafür ausgiebig irgendwie mal mein Lieblingsgericht gekocht und nicht so streng mit sich selber sein. Und das ist der wichtigste Entspannungsfaktor überhaupt. Und wenn es dann noch irgendwie mit einem Lächeln oder über sich Lachen dann auch verbunden ist, das ist die beste Stressprävention, die man haben kann.
Da bin ich jetzt besonders dankbar dafür, dass du das nochmal eingebracht hast, weil auch aus meiner eigenen Erfahrung, meiner Selbstführung, kann ich sagen, dass Selbstmitgefühl eigentlich ja das die Lösung wirklich für vieles ist erstmal. Also wenn diese ja unangenehmen Stimme oder auch stressvollen Anteile, also die Stress verursachen, sich melden, dass ich einfach eine Art von inneren Dialog auch entwickle, humorvoll oder wie auch immer, und zu sagen, ja, entweder heute ist halt alles mal anders gelaufen, und ich habe so einen Satz für mich, den ich auch manchmal anderen Leuten sage, die sich stressen, wenn sie mir absagen oder was mit dem Podcast schief läuft, dann sage ich, ja, manchmal ist es halt einfach so, und dann, ja, dann wirft es auch schon mal so ziemlich viel, viel Druck. Also vielen, vielen Dank nochmal für das, weil ich glaube, wenn wir da entspannter rangehen und auch in diesem Probiermodus sind, kann es eher gelingen, als wenn wir da wieder Druck aufbauen und uns vergleichen, vielleicht mit anderen, denen es besser gelingt. Also vielen Dank nochmal, Ines, für ja, also für heute natürlich, für deine Arbeit und für diese wundervollen Bücher. Auch an vielen Dank an Professor Mengden, der natürlich da den Grundstein gelegt hat und da sehr engagiert unterwegs ist. Und ja, ich bin gespannt, ja, mehr von dir zu hören und wie es weitergeht. Und die Links finden sich natürlich dann in den Shownotes, die du auch erwähnt hast.
Perfekt. Vielen, vielen lieben Dank, Sandra, für die Einladung und das nette Gespräch mit dir.